Mit dem größten Teil der Gemeinde haben wir uns ja 3 Wochen lang nicht gesehen. Wir waren also auch lange nicht hier. Wir waren im Urlaub, haben eine Woche Erholungsurlaub gemacht, eine Woche bei unserer Tochter Aktivurlaub. Und das habe ich schon mal in Doberan gesagt, da ist es mir so gegangen, wie es wohl den Leuten gegangen sein muss, von denen Jesus im Gleichnis sagt, dass der Hausherr oder der Bauer guten Samen säte. Und als er dann merkte, was aufgeht, da war dann nicht nur der gute Same, der aufgegangen ist, sondern auch das Unkraut. Ich habe dort bei Gabriele eine Woche verbracht, Erde durchzusieben, Garten zu graben, einzuebnen, Rasen zu sehen. Am Sonnabend war alles schön glatt und schier. Und als wir am Montag früh aufgestanden sind, ich traue meinen Augen nicht, da war das eine Gebirgslandschaft. Da ist der Maulwurf kreuz und quer durchgegangen. Da habe ich gedacht, die ganze Arbeit umsonst. Aber das Gras wird trotzdem aufgehen, davon gehe ich aus. Gestern, ja, ganz herzliche Grüße auch von Gabriel und Eckart. Und gestern haben wir noch Reinhard Kapteiner besucht. Er ist ja wieder zu Hause aus dem Krankenhaus. Er lässt ganz herzlich grüßen. Er hat in Rostock, das hat er uns gestern berichtet, so viel Frohmachendes im Krankenhaus erlebt. Günthers waren 2-mal da, haben ihm Lieder gesungen, war er ganz begeistert. Die Ingrid Böhl, die ist 1 paar Mal da gewesen, hat ihn besucht. Und zum Schluss war noch Franz Gustmann da und der legte ihm dann die Hände so auf seine Hand und sagte, Gott hat auch mit dir seinen Weg. Und das hat ihn so bewegt, da war er gestern noch ganz froh, dass er uns das gleich so berichten musste, wie es ihm da in Rostock ergangen ist. Aber auch an die Bützower ganz herzliche Grüße. Ja, der Predigttext, ich hatte vor Wochen schon einmal gesagt, der wird heute Psalm 25 sein. Aber dann haben wir ja das Gemeindewochenende erlebt. Und da ging es ja darum, um Gottes Wort, die Bedeutung des Wortes Gottes. Und ein Satz blieb mir so hängen, den Meinolf gesagt hat, in der Predigt geht es nicht um irgendwelche Themen, es geht darum, Gottes Wort zu verkündigen. Und dann habe ich mich doch entschieden, den angegebenen Predigttext in der Losung, der heute angegeben ist für den heutigen Sonntag, zu wählen. Ein Wort aus Micha. Die ersten 2 Verse, die ich lese, die werden uns vielleicht nicht ganz so vertraut sein, aber der 3. Vers, um den es geht, der ist uns allen sicher gut vertraut. Und zwar geht es im Micha 6 von Vers 6 bis 8, das ist der Predigttext. Womit soll ich vor den Herrn treten, mich beugen vor dem Gott der Höhe? Soll ich vor ihn treten mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? Wird der Herr Gefallen haben an Tausenden von Widdern, an Zehntausenden von Bächen Öls? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Vergehen, die Frucht meines Leibes, für die Sünde meiner Seele? Man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Recht zu üben und Güte zu lieben und bescheiden zu gehen mit deinem Gott. Wenn man den Abschnitt so liest, dann geht es in dem ersten Teil darum, was Gott nicht will. Wieso will Gott das nicht? Dass wir Opfer bringen. Der Prophet fragt ja das Volk, warum opfern? Womit sollen wir vor Gott treten? Gott hat doch gesagt, wir sollen opfern. Er hat doch die Opferordnung gegeben, was wir alles tun sollen. Und doch sagt der Prophet, dass Gott daran keinen Gefallen hat. Warum denn nicht? Weil zu der Zeit, als Micha das geschrieben hat, sich das Volk damit rausredete, wir tun doch alles, was Gott von uns will. Und damit erfüllen wir unsere Pflicht. Was will aber Gott wirklich? Will er Pflichterfüllung? Gott will keine Pflichterfüllung. Darauf liegt nicht der Segen. Und schon gar nicht Pflichterfüllung, wenn ich dann sage, damit schaffe ich mir meine Gerechtigkeit. Ich tue das, um mir meine Gerechtigkeit zu schaffen. Gott hat kein Gefallen am Opfer, sondern am Gehorsam. Gott hat auch dem Abraham befohlen, den Isaak zu opfern. Wollte Gott das Opfer? Er wollte den Gehorsam. Denn als er den Gehorsam gesehen hat, hat Gott gesagt, Abraham, tu ihm nichts an. Wie weit der Gehorsam geht, liegt nicht in unserer Hand zu sagen, so, lieber Gott, bis hierher bin ich gehorsam und dann kannst du mit mir machen, was du willst, das geht mich dann nichts mehr an, das ist zu viel. Es liegt nicht in unserer Hand, Gott zu sagen, bis hier bin ich gehorsam und dann nicht mehr. Bei Abraham und Isaak sehen wir es, es ging so weit, dass Abraham schon das Messer in der Hand hatte. Und Gott wollte den Gehorsam, nicht das Opfer. Das ist eine alte Geschichte. Nicht ganz so alt ist die Geschichte. Da führt Saul Krieg und hat von Samuel den Auftrag bekommen, alles unter dem Bann zu tun. Mensch, so schöne Rinder, so schöne Schafe. Das können wir doch nicht einfach alles unter den Bann tun. Das kann doch nicht sein, dass Gott von uns darin noch gehorsam. Es ist doch von Gott beordert, dass wir Opfer bringen. Und wenn wir jetzt die besten Tiere daraus auswählen und sie mit nach Jerusalem nehmen, um dort Gott für seinen Sieg, den er uns geschenkt hat, zu danken, dann muss doch Gott mit uns zufrieden sein. Das war König Saul. Und was sagt Samuel zu ihm? Was höre ich? Hat Gott nicht gesagt, du sollst den Bann vollziehen? Ja, ich wollte doch. Und die Menschen, die anderen, die haben ja dazu überredet und ich konnte ja gar nicht dagegen angehen. Die anderen sind alle schuld. Und was sagt Samuel ihm? Gehorsam ist besser als Opfer. Will Gott von uns heute, dass wir unsere Zeit opfern, dass wir sagen, lieber Gott, wir gehen jeden Sonntag zum Gottesdienst und damit musst du mit uns zufrieden sein? Lieber Gott, wir tun das und wir tun das. Wir geben uns Mühe, mit unseren Nachbarn gut auszukommen. Wir tun das nicht, was dich ärgert. Du musst mit uns schon zufrieden sein. Wenn das Selbstzweck ist, so wie es bei dem Volk Israel war, dann will Gott das nicht. Gott will, und das sagt uns dann der 8. Vers, Gott will, dass wir darauf hören. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Liebe üben. So sagt es Luther. Dieses Wort Liebe üben steht hier gar nicht so direkt. Es ist hier mehr als Verb gebraucht, liebt. Aber Liebe üben, das will der Herr von uns. Als Jesus einmal gefragt wurde, was ist denn das größte Gebot, hat Jesus nicht auf die Opfer hingewiesen. Hat Jesus nicht das Speisegebot erwähnt, was den hohen Priestern und Pharisäern ja so wichtig war. Nein, hat Jesus darauf hingewiesen, genau das, was Gott zu Anfang seiner Gebote sagt. Du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von deinem ganzen Gemüt und von allen Kräften. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Es geht also um die Liebe. Gott will, dass wir eine Liebesbeziehung zu Gott haben. Gott will, dass diese Beziehung zu ihm klar und deutlich ist. Ohne Hintergedanken. Das kommt ja so oft auch vor, auch im ganz praktischen Leben. Ich liebe, ich bin nett zu dir. Dann kann ich aber auch von dir erwarten, dass du mich liebst, dass du nett bist zu mir. Dann kann ich auch von dir erwarten, dass du über meine Fehler hinwegsiehst. Dann ist das ja alles so gut. Nein, das hat nichts mit dem sogenannten Mantel der Liebe, mit dem alles zugedeckt wird, zu tun. Das ist keine Liebe. Liebe wird uns ganz bewusst von Gott her entgegengebracht. Er erwählt das Volk Israel nicht, weil es so gut ist. Nicht, weil Israel so ein mächtiges, gewaltiges Volk ist, mit dem Gott Staat machen könnte auf dieser Erde. Gott erwählt Israel, so sagt er es, weil ich dich geliebt habe. Ich habe dich je und je geliebt, lässt er es dem Propheten Jesaja sagen. Ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Aber nicht, weil du so gut bist. Nicht, weil du so großartig bist. Nein, weil meine klare, reine Liebe zu dir steht. Und Jesus und Gott beweist seine Liebe zu uns Menschen, nicht nur zu Israel, darin, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Johannes 3, Vers 16, kennen wir auch alle auswendig. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ein ewiges Leben haben. Wenn in der Bibel von Liebe gesprochen wird, geht es nicht um eine Hochstimmung, geht es nicht um ein Gefühl, geht es nicht darum, dass wir, naja, wir wollen ja Frieden miteinander haben und darum schweigen wir über alles. Nein, die Liebe, die Gott uns gibt, ist auch eine Liebe, die uns mahnt. Liebe mahnt uns. Ezekiel 3, die Verse 18 bis 21 steht geschrieben. Wenn ich zu den Gottlosen spreche, du musst sterben, also hier spricht jetzt der Prophet, du musst sterben und du hast ihn nicht gewarnt und hast nicht geredet und den Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen, um ihn am Leben zu erhalten, dann wird er, der Gottlose, um seiner Schuld willen sterben. Aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Du aber, wenn du den Gottlosen gewarnt hast und er ist von seiner Gottlosigkeit und von seinem gottlosen Weg nicht umgekehrt, dann wird er um seiner Schuld willen sterben. Du aber hast deine Seele gerettet. Und wenn ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit umkehrt und Unrecht tut und ich einen Anstoß für ihn lege, dann wird er sterben. Wenn du ihn nicht gewarnt hast, wird er um seiner Sünde willen sterben. Und an seine gerechten Taten, die er getan hat, wird er mal nicht mehr gedenken. Aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Du aber, wenn du ihn den Gerechten gewarnt hast, damit der Gerechte nicht sündige, und er hat nicht gesündigt, so wird er leben, weil er sich hat warnen lassen. Du aber, du hast deine Seele gerettet, seine Seele gerettet und deine auch. Hier liegt etwas drin, das uns vielleicht gar nicht im ersten Moment so erscheint. Es geht nämlich um das Erbarmen, um die Liebe zu dem Nächsten. Wenn ich den Nächsten sehe, dass er ins Feuer rennt oder in irgendeine Falle tappt und ich stehe dabei und himmel, wird dir ganz recht passieren, dann ist das Gehässigkeit. Wenn ich ihn aber zurückreiße und ihn vor den Abgrund bewahre, wenn ich ihn davor bewahre, in seiner Blindheit ins Feuer zu laufen, dann ist das Liebe. Warnung und Mahnung, wenn es im rechten Sinn geschieht, ist Liebe. Ihr kennt alle sicher das Beispiel, wenn ein Vater seinem Kind jeden Willen erfüllt, weil er meint, es muss ja geliebt werden. Und ein Kind sagt zum Vater, du, da hast du schöne Rasierklingen, mit denen möchte ich gern spielen. Welcher Vater würde aus Liebe zu seinem Kind ihm dann diesen Wunsch erfüllen? Welcher Vater würde es zulassen, dass sich dein Kind mit den Rasierklingen verletzt, vielleicht sogar tödlich verletzt? Wenn der Vater dann nicht sagt, nein, mein Kind, das kannst du nicht, dann ist das Liebe. Dann ist das Vorsorge. Dann ist das Bewahrung. Und wir haben es ja auch in dem Abschnitt gehört, dass uns im Hebräerbrief gesagt wird, dass wir auf die Mahnungen achten sollen. Denn die, die in der Verantwortung stehen, ob es nur als Pastoren sind oder in einer Gemeinde, in der Gemeindeleitung, in Gruppenarbeit, wie auch immer, die in der Verantwortung für andere Menschen stehen. Sie haben die Aufgabe und die Pflicht zu mahnen, wo sie sehen, dass Menschen in Sünde gehen. Jesus sagt es, könnt ihr nachlesen, auch im Matthäus-Evangelium, Markus und Lukas steht es auch. Wenn dein Bruder sündigt, dann gehe hin und sprich mit ihm. Es ist nicht angenehm, jemand zu sagen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, das kann von der Bibel her nicht richtig sein. Warum ist es nicht angenehm? Weil häufig gleich eine Reaktion kommt. Eine Reaktion, die uns auch zu schaffen macht, die schwer liegt. Wenn ich jemand mahne und ich bekomme zur Antwort, das geht dich gar nichts an, ich mache, was ich will, ich habe meine Freiheit im Glauben und du siehst zu, dass du mit deinen Fehlern klarkommst, ja, dann ist das schon nicht mehr angenehm, dann ist das schon belastend. Und deswegen wird es leider, und da bekenne ich mich genauso schuldig, wird es leider oft unterlassen, Menschen direkt anzusprechen. Ihnen zu sagen, wenn du so weiterlebst, wenn du so weitermachst, dann gehst du am Ziel vorbei. Lass dich doch mahnen, lass dich warnen. Und sieh auf Jesus Christus. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Liebe üben. Und dazu gehört auch das gegenseitige Mahnen. Und nicht nur das Mahnen. Auch im Hebräerbrief steht es, Wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Wenn wir uns die ganze Geschichte des Volkes Israel im Alten Testament ansehen, wie oft hat Gott züchtigend eingreifen müssen, um sein Volk wieder auf den rechten Weg zu bringen. Und wie lange ist es dann gut gegangen, wenn Gott sich wieder in Gnaden dem Volk zugewandt hat? Aber Gott züchtigt nicht willkürlich, nicht aus irgendeiner Laune heraus, nicht weil er gestresst ist, wie es vielleicht bei Eltern oft vorkommt. Nein, wenn Gott züchtigt, dann muss es nicht immer gleich Schläge und große Gewalt sein. Wenn Gott züchtigt, dann weist er den Menschen darauf hin, dann ermahnt er ihn. Ermahnung ist auch Züchtigung. Aber er lässt den Menschen nicht einfach laufen. Er sagt nicht, das ist alles gut und ich bin ja der liebe Gott und damit wird alles schon gut. Nein. Die Liebe Gottes ist auch eine ernste Angelegenheit. Er ist der große Gott, den es gibt. Gottes Wort halten. Darum ging es ja auch in dem Wochenende oder an dem Wochenende in Seran. Gottes Wort halten. Was bedeutet Gottes Wort halten? Für mich waren es erstmal zwei Dinge. Sicher gibt es mehr Auslegungen. Gottes Wort halten, das heißt einmal dem Wort Gottes glauben. Ich halte am Wort Gottes fest. Ich lasse mich von nichts und niemand von der Aussage seines Wortes trennen. Denn Gott in seinem Wort sagt mir, ich liebe dich. Ich bin für dich da. Ich vergebe dir, wie wir es auch im Wochenspruch war es, in der Losung war es. Du wirst dich schämen, wenn ich dir vergebe. Wenn Gott uns vergibt und uns die Schuld bewusst wird, die er uns vergibt, dann schämen wir uns über unser Versagen. Und das sagt uns Gottes Wort, wo die Grenzen sind, wo wir schuldig werden, wo wir Sünde auf uns laden. Gottes Wort halten bedeutet, Gottes Wort wahr sein lassen, in allen seinen Aussagen, ob positiv, die wir gerne annehmen. Da gibt es so viele Aussagen in unserem Wort, in dem Wort Gottes, wo wir sagen, ja, das ist doch Labsal für die Seele. Oder findet ihr das nicht? Ich finde genug davon, wo ich wirklich sagen kann, das ist doch wirklich was, was mich aufrichtet. Aber ich finde auch genug Stellen in Gottes Wort, die mir sagen, was nicht so aufmunternd, nicht so erbaulich ist. Ich finde in Gottes Wort eben auch die Aussagen, wo für mich als Kind Gottes, als Jünger Jesu die Grenzen liegen. Und was sich für ein Kind Gottes überhaupt nicht schickt in dieser Welt. Gottes Wort halten heißt von A bis Z, vom ersten Buch Mose bis Offenbarung 22, für wahr halten und es auch annehmen. Das Wort halten hat aber auch eine zweite Bedeutung, nämlich gehorsam sein. Sicher hat Saul auch die Worte gehört, die Samuel ihm im Auftrag Gottes gegeben hat. Sicher hat er auch gesagt, das ist wahr, was du mir jetzt sagst, das ist alles richtig. Und dann war er ungehorsam. Gottes Wort halten heißt, dem Wort Gottes gegenüber gehorsam sein. Und da gibt es so einige Stellen in der Bibel, wo ich auch in meinem Leben sagen muss, die machen mir echt zu schaffen. Mit meiner menschlichen Art, mit meinem Charakter, so meine Schwierigkeiten. Und da kann ich immer wieder nur Gott bitten, dass er mir da hilft, meine menschlichen Schwächen, mein menschliches Versagen zu überwinden und mir zu helfen, dass ich wirklich seinem Wort gehorsam bin. Ich denke, das brauche ich nicht weiter ausschmücken. Das weiß jeder, der sich mit dem Wort Gottes befasst, der im Wort Gottes liest. Er weiß jeder, wo seine ganz persönlichen Punkte sind, wo das Wort Gottes eben nicht aufbauend, sondern ermahnend ist. Aber nicht, um uns zu vernichten, uns nicht abzuweisen, sondern Gott will uns damit nur näher an sich ziehen. Und demütig sein vor deinem Gott. Was ist Demut? Das ist so eine Sache. Hochmut können wir alle beschreiben. Überheblichkeit, ich bin der Beste, ich bin der Größte, seht auf mich. Mir kann gar nichts passieren, ich habe alles fest in der Hand. Ich denke, da gibt es noch ganz andere Aussagen. Hochmut können wir alle gut definieren. Aber Demut zu definieren, ist das so einfach? Kann man das so einfach erklären? Demut hat mit Unterordnung zu tun. Ach, das ist ja ein Punkt. Ich kann mich doch nicht draußen hinstellen und sagen, naja, ich unterordne mich. Will dir jetzt nicht widersprechen aus meinem Hochmut heraus, sondern wenn das so in Gottes Wort ist und du mir das im Auftrag Gottes gibst und sagst, dann will ich mich darunter stellen. Demut heißt, sich zunächst einmal dem Wort Gottes zu unterstellen. Das, was ich vorhin schon sagte, mit dem Ermahnen lassen, mit dem Züchtigen lassen, genau das ist hier gemeint. Ich stelle mich unter das Wort, das mich straft, das mir meine Fehler zeigt. Demut heißt, ich stelle mich zu diesen meinen Fehlern. Nicht, weil es Hinz, Kunz, Lehmann irgendjemand sagt, sondern weil es Gottes Wort mir sagt und Gottes Geist mir klar macht, wo meine Fehler sind. Darum unterstelle ich mich dem Wort Gottes. Demütig sein vor deinem Gott, das ist ja nun in unserer Zeit völlig aus der Mode geraten. Seit der Äußerung, dass die Menschen angefangen haben, den Turm zu bauen in Babel, haben sie den Turm gebaut, sie wollten sein wie Gott. Das war ihr Ziel. Wir bauen einen Turm bis zum Himmel. Und dann werden wir unsere Größe beweisen. Dann werden wir schon beweisen, wie mächtig wir sind. Und dann werden wir vielleicht Gott sogar vom Thron stoßen können. Es gibt, so sagt es Salomo im Prediger, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und in diesem Punkt hat er so recht. Denn alles, was die Menschheit heute erstrebt, geht darauf hin, zu beweisen, wir sind mächtig genug, Gott abzusetzen. Aus den Anfängen der Raumfahrt ist uns ja noch bekannt. Als gute DDR-Bürger haben wir es ja in allen Zeitungen gelesen. Als Gagarin seine erste Drehung um die Erde gemacht hat, kam er dann stolz zurück. Ich habe alles gesehen im Weltraum, aber einen Gott habe ich nicht gefunden. Könnt ihr euch nicht mehr daran erinnern, wie das so aktuell ging? Gott habe ich nicht gefunden. Und wenn wir heute die Forschung im medizinischen Bereich betrachten, geht es doch auch immer nur darum, Gott ins Handwerk zu pfuschen. Dem Lebensende von Gott bestimmt, eine Verlängerung zu geben. Technik, Schläuche. Da ist der Mensch dann kein Mensch mehr, jedenfalls in meinen Augen nicht, wenn er nur noch künstlich am Leben erhalten wird, weil der Mensch nicht zulassen will, dass er stirbt. Die ganze Zellforschung, die Gentechnik, es geht alles unter dem Vorwand, das sagt heute natürlich keiner so deutlich, aber es geht alles darum, wir sind genauso mächtig, wenn nicht mächtiger als Gott. Wir wollen beweisen, was wir können. Und die Menschen gehen ja immer noch davon aus, dass sie auch eines Tages Leben aus dem Nichts schaffen können. Und wenn sie heute das Urteilchen gefunden haben, aus dem sich mal die ganze Materie entwickelt hat, ich weiß nicht, wie das gehen soll, wenn sich aus dem Nichts plötzlich ein Teilchen bildet, ja, wo kommt das Teilchen her? Und dann aus diesem einen Teilchen, das explodiert und wird immer mehr. Es ist doch wirklich ein Hohn, was man uns da anbietet, nur um zu beweisen, dass es keinen Gott gibt. Das ist die Welt. Aber bleiben wir als gläubige Menschen in der Gemeinde demütig vor unserem Gott? Wissen wir nicht oft besser als Gott, was für uns gut ist? Bilden wir uns nicht ein, wir müssten Gott vorschreiben, wie er uns zu führen und zu leiten hat? Bleiben wir da wirklich demütig unter Gott? Vertrauen uns ihm an? In dem Wissen, so wie es der Franz Kusma dem Reinhard Kapteiner gesagt hat, Gott hat auch seinen Weg für dich. Bleiben wir darunter? Nehmen wir diesen Weg, den Gott uns gibt, als guten Weg an? Ich will das einfach nur als Frage stehen lassen. Die Antwort kann und muss sich jeder selbst geben. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Liebe üben, gehorsam sein, demütig sein vor deinem Gott. Amen.